Himmelklar ist hier. Ich bin Verena Tröster und ich freue mich auf eine neue Folge. Bei uns im Podcast kommen Menschen aus der katholischen Welt zu Wort, Menschen, die etwas zu sagen haben. Und mein Gast heute ist genau so einer, Wilfried Kaatz, Komponist, Dirigent, Interpret und Regionalkantor in Köln. Im Gespräch mit ihm wird sehr schnell klar, er ist mit Leidenschaft bei der Sache. Er liebt seine Chöre und er liebt die Kirchenmusik. Aktuell aber schiebt er ziemlichen Frust, denn die Bistümer in Deutschland, die haben im vergangenen Jahr beschlossen, keine GEMA-Gebühren mehr zu zahlen für Kirchenmusik, die außerhalb des Gottesdienstes gemacht wird. Singt ein Chor zum Beispiel auf dem Pfarrfest oder gibt ein Konzert, dann muss er selbst dafür aufkommen.
Der ganz große Frust ist, dass die Chorsängerinnen in den Gemeinden sich jetzt wirklich im Regen gelassen stehen fühlen. Ich sag's mal ganz, ganz brutal. Wir tragen den Priestern musikalisch die Schleppe hinterher im Gottesdienst, aber alles andere interessiert die nicht.
Darüber und über die Zukunft der Kirchenmusik sprechen wir. Ich freue mich sehr, dass Sie mein Gast sind, Wilfried Kaatz, Regionalkantor in Köln. Ganz herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Ihre Musik, die wird gespielt in Konzertsälen, in Kinos. Sie machen Filmmusik, zum Beispiel auch Stummfilmbegleitung. Und sehr, sehr häufig spielen Sie auch selbst Ihre Musik in Kirchen. Ja. Welcher Aufführungsort ist Ihnen der liebste?
Das kommt, ehrlich gesagt, ist eine doofe Antwort, aber es kommt genau auf die Form der Musik an. Also ich hatte zum Beispiel jetzt am 24.12. diesen Jahres, vor also ganz kurzer Zeit, nach über 4 Jahren renovierungsbedingter Schließung meiner Rochuskirche in Köln-Bickendorf, das erste Mal wieder Weihnachten, ein Gottesdienst in der Kirche. Und das war eine wunderbare Erfahrung für mich als Musiker in diesem spirituellen Raum, aber auch für mich als Christ und für mich als Chorleiter. Das ist einfach was anderes, als 4 Jahre in einem Pfarrsaal was zu machen. Von daher ist die Kirche ein echt ganz toller Ort. Wir machen da auch, weil das ein besonderer Klangraum ist, sehr viele experimentelle Geschichten. Wie gesagt, Sie haben schon angesprochen, wir haben in der Kirche einen großen Filmprojektor stehen, professionell. Und damit können wir Filmmusik, Filme einspielen, die wir dann zum Beispiel live vertonen. Das ist natürlich auch schön. Ansonsten, wenn man mal die Chance hat, im Königlichen Opernhaus in Muscat im Oman auftreten zu dürfen, ist das auch schon eine coole Sache. Oder in der Kölner Philharmonie haben wir oft schon mit unserem Jugend-, Kinder- oder Erwachsenenchor unter unterschiedlichsten Programmen gesungen. Das sind schon sehr spezielle Orte, die dann auch das Besondere ausmachen, was dann auch wiederum auf die Choratmosphäre zurückfällt. Neben dem Brot- und Butterjob auch mal so die Kür.
Sie haben in Ihrem Leben, einige haben Sie gerade schon angesprochen, viele Chöre gegründet. Kinderchöre, Jugendchöre, Kammerchöre, die Leidenschaft für Chormusik. Können Sie uns erzählen, woher die kommt?
Ja, die kommt schon aus meiner Schulzeit. Also in meinem Elternhaus wurde nicht gesungen. Das ist Landwirt und Gastwirtssohn am Niederrhein. Aber ich bin dann auf ein Internat gegangen und da ist das gekommen. Tatsächlich. Und das war insbesondere war das ein Musiklehrer, der mich sehr geprägt hat und glaube, der ist dafür verantwortlich, dass ich Musiker geworden bin. Und ich habe ihn vor 2 Jahren, der ist jetzt natürlich auch schon über 80, nochmal besucht und habe ihm noch erzählt, dass er der Grund sei. Und das hat ihn sehr berührt. Und ich muss sagen, das ist das Thema, was vielleicht uns ja auch betrifft hier, die Vermittlung von Musik an junge Menschen. Also in den Schulen fällt viel zu häufig Musikunterricht aus, in den Gemeinden geht das ebenfalls zurück und die Gemeinden, also die Kirche hat sowieso ein eigenes Problem mit den Menschen seit einigen Jahren, sodass die Leute viel weniger mit cooler Musik in Kontakt kommen.
Man lebt ja auch mit so einem Chor. Als wir vorher Kontakt hatten per E-Mail, da haben Sie geschrieben, ja, mein Chor. Also man identifiziert sich ja auch sehr mit den Menschen, mit denen man zusammen singt. Können Sie das bestätigen oder können Sie das beschreiben, wie sich das für Sie anfühlt als Chorleiter?
Also das kann ich ganz klar sagen. Ich liebe meine Chöre. Ich liebe die Menschen in den Chören und ich liebe es, mit denen Musik zu machen. Egal, ob ich mit einem Jugendchor Rock und Pop oder Filmmusik mache, ob ich mit den Erwachsenen jetzt gerade zeitgenössische Musik aus dem Baltikum zu Weihnachten gemacht habe oder ob wir mit dem Kammerchor experimentelle Sachen machen und so weiter. Das ist tatsächlich eine ganz tiefgehende Liebe jeweils zu den Menschen auf ihrem eigenen Level. Ich glaube, das ist die Passung, die man braucht als Chorleiter. Also wir sind nicht der Bachverein, wir können keinen nach Hause schicken, wenn er nicht völlig daneben, also wenn das nicht wirklich gar nicht passt, sondern wir versuchen uns anders irgendwie zu orientieren.
Nicht umsonst gab es von Ihnen ja auch einen Glückschor, einen Beschwerdechor.
Ja.
Erzählen Sie mal, was steckt da dahinter?
Ja, das war eine Einladung natürlich. Also ich habe das nicht selber erfunden, aber ich war eingeladen, genau weil das Thema, was macht Musik mit den Menschen, ja überall zu lesen ist. Das kann man jede Woche in Apothekenumschau lesen zum Thema, wie werden positive Hormone ausgeschüttet, wie kann man Stressbewältigung machen, wie kriegt man also soziale Gefüge, wie schafft man eine Form von Körperlichkeit in einen Ausgleich von sozialem Leben zu bringen. Und dann gab es ein Experiment eigentlich, das hieß Beschwerdechor, Kölner Beschwerdechor, das war getragen vom Landesmusikrat und der Kölner Philharmonie. Und dann gab es ein Internetportal, wo Leute Beschwerden einstellen konnten. Also alles, was ihnen nicht passt oder worüber sie sich ärgern. Und aus diesen Beschwerden, das waren nachher über 700, habe ich ein Musikstück gemacht. Und das haben wir dann in der Philharmonie aufgeführt, im Rathaus aufgeführt. Wir sind damit singend durch die Stadt gezogen, haben an den besonders hässlichsten Orten, die man dann auch per Internet also werten, voten konnte. Und da war auch das Heute-Journal dabei. Das hat so ziemliche Wellen geschlagen. Und mitsingen konnten die Leute, die sich, also die mindestens eine Beschwerde mitgebracht haben. Und das lief dann so ab, die Leute kamen in diese Chorprobe oder schrieben mich vorher an und sagten, ich finde die Ampelschaltung an der Zülpicher Straße zum Kotzen und oder ich kann meinen Ex-Mann irgendwie nicht mehr ertragen und sowas. Also irgendwie völlig frei sein. Und dann habe ich für die nächste Woche versucht, das wieder in die Komposition, die immer länger wurde, dadurch natürlich einzuarbeiten. Und die haben wir dann aufgeführt mit einem kleinen Orchester dabei. Das war ziemlich spannend, weil es so eine Art Frustabbau gab. Und der hat medial wirklich Wellen geschlagen. Ich habe Interviews bis nach Südamerika und Hongkong geführt, weil wir natürlich hier in Deutschland das alles machen konnten. Aber die Leute aus Singapur, die haben mir gesagt, boah, ey, wenn du auf die Straße gehst und singst, dass die Regierung scheiße ist, dann sind wir sofort im Knast und wir können das hier tun. Das war also auch für mich als Chorleiter eine besondere Erfahrung, die dann später in einen Glückschor übergegangen ist. Das ist ein Projekt mit der ARD zusammen gewesen. Da war nachher auch Anke Engelke dabei. Da war sozusagen genau der umgekehrte Schluss. Was macht mich glücklich? Und dann gab es so inklusive Projekte. Da gibt es noch eins, was jetzt im LVR, also im Landschaftsverband Rheinland läuft, wo Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen mit Nichtbehinderten zusammensingen. Also es gibt eine Menge Projekte, die aus dieser Sache raus gewachsen sind. Und dieser Beschwerdechor sollte eigentlich so ein einmaliges Leuchtturmprojekt werden, aber es gab nachher über 140 Menschen in meinem Chor, sodass wir irgendwie in der alten Feuerwache proben mussten und kaum noch Räume fanden, um da reinzukommen. Und dann haben wir das zwei, dreimal gemacht, also mehrere Jahre hintereinander. Und das letzte Jahr haben wir sogar ein interkulturelles Ensemble gemacht, also deutsche Musiker aus dem westlichen Raum mit Musikern aus dem arabischen Raum zusammen. Das fand ich dann auch eine wichtige Sache, weil das natürlich sich aus dem Thema der eingehenden Beschwerden ergab. Da gab es auch Beschwerden, da stand drin, also so einen Typen wie den Kaatz, den kann man für sowas gar nicht nehmen, da hätte man besser einen gescheiten Autor nehmen müssen, dann wäre das auch was geworden. Das habe ich natürlich auch komponiert. So, ne? Ja. Weil ich habe die Texte ja gar nicht gemacht, kam ja nicht von mir. Aber das fand ich nett. Also das war dann auch ein bisschen Selbstironie oder sowas alles. Oder diese Klingelton-Thematik oder sowas alles. Ne?
Man sieht auf jeden Fall, Chormusik kann richtig was bewegen. Man muss sich aber was trauen. Steckt das so ein bisschen da drin? Sie sind ja schon sehr experimentell unterwegs, gehen viel raus, bleiben nicht in der Kirche.
Ja, das stimmt. Wir gehen relativ viel raus. Wir haben Flashmobs zur Europawahl gemacht, auf den Straßen. Wir haben in London am Trafalgar Square gesungen oder haben, glaube ich, als einziger Chor im Gasometer Oberhausen unter dieser riesigen Erdkugel mal so ein interkulturelles Konzertprojekt gemacht mit Musikern aus 20 Nationen, mit einem Flüchtlingschor, wo wir vorher einen türkischen Chorleiter und Komponisten angestellt hatten, und wo ein Saz-Ensemble dabei war. Und wir haben auch auf der Expo musiziert, interkulturell. Und dann macht das auch Spaß, und dann finden die Chorsänger das auch sehr besonders. Also, wenn ich so eine Chorfahrt mache, dann ist es ja so, dass egal, ob wir nach Berlin oder Wien fahren, diese Reise immer teurer wird, als wenn Sie mit Ihrem Ehepartner alleine dahin fahren. Und es muss also ein besonderes, es muss ein etwas Besonderes geben, an einem besonderen Ort aufzutreten, vielleicht eine Erfahrung zu machen, die man als Einzelreisender gar nicht machen kann. Und das sind schon tolle Sachen. Also wir haben im Petersdom in Rom gesungen, wir haben im Pantheon gesungen und das war wirklich eine wilde Geschichte, weil da darf man gar nicht singen. Da ist sofort Polizei da und dann haben wir das wirklich pfiffig gemacht. Also haben uns um dieses große Rund, was ja offen ist, gestellt und im Laufe von weniger als einer Sekunde so massiv losgesungen, dass der ganze Raum erfüllt war. Und plötzlich, da sind ja aber Tausende von Leuten drin, völlig still war und die Polizei sich nicht traute. Oder wir haben in Budapest jetzt gar nicht so lange her, in dieser wunderbaren Jugendstilhalle einen Flashmob gemacht. Und ich habe gesagt, aus meiner Erfahrung aus England, ihr singt einfach so lange weiter, bis die Polizei kommt. Und solange ich dirigiere, singt ihr. Und das war wirklich, wirklich stark. Dann habe ich mich da auf so eine Treppe gestellt und wir haben angefangen, aus allen Seiten eng zu kommen. Und dann war sofort Security da. Und interessanterweise war an irgendeinem Stand ein ungarisches Fernsehteam, sowas wie WDR, da. Und wir sangen die europäische Nationalhymne in ungarischer Sprache, also die Europahymne, dieses Freudeschöner Götterfunken, aber in Ungarisch. Und das war natürlich für Orbáns Ungarn nicht so prickelnd. Aber weil dann plötzlich auch das Fernsehen kam und dachte, das ist bestimmt irgendwas Offizielles, trauten sich die Sicherheitsleute, die schon einen Meter vor mir standen, trauten sich nicht da einzugreifen. Und der Chor war natürlich hypernervös. Aber das war schon ein Highlight einer Chorfahrt. So, ich erzähle das jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber ich will damit sagen, die Besonderheit der Erlebnisse muss immer in einer guten Gewichtung sein zu dem, was ich den ganzen Tag über mit den Leuten hier tue, wo ich auch will, dass sie sich zum Beispiel in die Gottesdienstgestaltung einbringen und dafür auch Weihnachten und Ostern irgendwie nicht in Ferien fahren mit ihrer Familie.
Sie erzählen jetzt natürlich so diese ganz großen, bombastischen, tollen Erlebnisse. Ne? Das sind die großen Geschichten. Ich finde, ich singe selber in einem Kirchenchor. Und ich finde, es sind dann aber auch wieder so diese ganz kleinen Geschichten. Zum Beispiel hat mein Chor, auch ich sage das immer so, mein Chor und der Chor meines Mannes, der auch in diesem Chor singt, auf der Taufe unserer Tochter gesungen. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, was mir das bedeutet hat, dass da unser Chor stand und diese sehr kleine liturgische Feier begleitet hat. Das sind einfach, also das fühlt sich alles sehr groß an, wenn man sich so nah ist, so gut kennt. Also ja, Arbeit im Chor ist einfach was Tolles. Es könnte alles ganz, ganz schön sein, ist es aber aktuell nicht. Wir müssen in dieser Folge auch ein bisschen über das Thema Geld sprechen. Denn es gibt ein Thema, was gerade überall hochploppt, der GEMA-Pauschalvertrag, den die Bistümer eigentlich für ihre Chöre abgeschlossen haben, damit sie genau solche Dinge tun können, wie das, was Sie gerade erzählen, der ist nicht verlängert worden. Erklären Sie mal, warum sorgt das gerade für Ärger?
Ja, also diesen GEMA-Pauschalvertrag gibt es für die evangelische und katholische Kirche, den gibt es auch für jedes Kino und jede Kneipe und jedes Kulturzentrum. Und den gibt es seit Jahrzehnten jetzt für den Bereich der Kirchen. Damit sind die Werke, die man aufführt, die ja also urheberrechtlich geschützt sind, werden über eine Pauschale, die die deutschen Bistümer jetzt, wenn wir mal im Katholischen bleiben, an die GEMA zahlen, abgeglichen. Das bedeutet, also ich als Kirchenmusiker für den Chor St. X mache ein Konzert oder die Kita macht ein Sommerfest oder die Pfarrgemeinde ein Pfarrfest als Mitsingkonzert, dann melde ich das bei der GEMA an. Dann sage ich, was ich da aufführe, welches Konzertstück. Und dann wird das über eine Pauschale abgegolten, die ich nicht extra zahle, aber die Urheber bekommen ein Geld dafür. Das hat über Jahrzehnte ganz gut funktioniert. Und jetzt haben im letzten Jahr der Verband der Diözesen, das ist so eine Arbeitsgemeinschaft der deutschen Bistümer, katholisch und evangelisch, haben da beide die Vertragsverlängerung, die regulär ausliefen und wieder erneuert wurden, verhandelt. Und die Evangelien haben gesagt, klar, das ist uns wichtig, dass die Leute hier weiterhin Musik machen können und dass sie, weil sie sich ja sowieso bei uns ehrenamtlich engagieren, auch gefördert werden und nicht noch zusätzlich belastet werden. Und haben den einfach weitergeführt zu den üblichen, ich sage jetzt mal, inflationsbedingten Steigerungen, wie das so ist. Aber in keiner Relation zu Einzelverrechnung. Die Katholen haben gesagt, ach was, das können wir einsparen, das interessiert uns nicht. Haben sich dann aber überlegt, naja, also dass die Chöre in der Liturgiemusik machen, das ist uns schon wichtig. Und haben das verlängert und alles andere aber nicht. Der Clou an der Geschichte war auch noch, dass das Monate zurückgalt. Das heißt, die Chöre haben erst Monate später erfahren, also so im Frühjahr, dass das Anfang des Jahres, letzten Jahres, schon eintrat, dieser Fall. Und da sind natürlich viele kalt überrascht worden, denn wenn man jetzt anmeldet und zahlt und dann macht das nachträglich, muss man den doppelten Satz zahlen, so eine Art Strafzahlung. Und das hat zur Folge, dass die Kirchenchöre, egal ob Kinder, Jugend, Erwachsenen, und alle gemeindlichen Institutionen jetzt selber alles zahlen müssen. Und dafür hatte natürlich vor allen Dingen im letzten Jahr, aber ich glaube auch jetzt ist das nicht besser, keiner irgendein Finanzmittel in den Etat eingestellt. Das hatte wiederum zur Folge, dass ich von einer ganzen Menge Konzerte weiß, die abgesagt wurden, weil plötzlich ja also Zahlungen im Raum standen an die GEMA, die gar nicht etatisiert waren, für die die Chöre gar kein Geld hatten, die ja das ja auch ehrenamtlich machen, die froh sind, wenn sie über eine Kollekte ihr Konzert finanziert kriegen und die drei Geigen oder was ich auch immer, die Band irgendwie mitbekommen. Und der ganze große Frust ist, dass die Chorsängerinnen in den Gemeinden sich jetzt wirklich im Regen gelassen stehen fühlen. Ich sage es mal ganz, ganz brutal. Wir tragen den Priestern musikalisch die Schleppe hinterher im Gottesdienst, aber alles andere interessiert die nicht. Und das hat für so viel Frust geführt, denn jeder Jugendchor, der jetzt mal irgendwie ein Pop mit den Konzerten macht oder auch neue geistliche Lieder oder Soul oder Praise and Worship auf dem Pfarrplatz oder so, soll das selber zahlen. Jede Kita, die ein Sommerfest mit den Eltern macht, weil das auch eine öffentliche Veranstaltung ist, selbst wenn nur die Eltern der Kita-Leute da kommen, muss das selber zahlen. Und da haben sowohl Verwaltungsleitungen, Rendanten, Chöre, Chorvorsitzende, es sind hunderte von Briefen bundesweit an die Bischöfe gegangen. Und die Antwort war, ja, das ist ein ernstes Problem, sie sind uns sehr wichtig und wir kümmern uns. Und das ist jetzt ein Jahr her und nichts ist passiert. Und das hat jetzt zu solchem Frust geführt, gerade, und das ist das Schlimme, finde ich, bei den noch aktiven Leuten. Die Leute, die sowieso nichts machen, denen ist das im Grunde egal. Das ist also so. Aber die Ehrenamtler, die aus meiner Sicht zu den aktivsten in den Gemeinden gehören, wenn man sich jetzt mal überlegt, 40 Proben im Jahr außerhalb der Ferienzeiten, 10, 15 Auftritte, Chorfahrten, Feiern, Feste, Mitwirkung beim Pfarrfest und so. Die fühlen sich jetzt wirklich alleingelassen oder sogar aktiv vors Knie getreten. Ne? Und das finde ich unsäglich, finde ich das.
Also
Ja.
heißt im Prinzip, man ist als Chor jetzt dadurch viel mehr an die Kirche gebunden, an die Liturgie gebunden.
Das kann man so nicht sagen. Man kann aber sagen, sobald ich irgendwas mache, was nicht in der Liturgie stattfindet, muss ich auch noch zusätzlich selber zahlen, obwohl ich ohne Geld, sogar noch meistens mit einem Chorbeitrag in dem Chor mitsinge, muss ich noch zusätzlich zahlen. Diesen Service, den ich für und in der Gemeinde mache. Also ich meine, die Gemeinden sollten interessiert daran sein, dass es Menschen aller Generationen gibt, die sich um dieses soziale Leben kümmern. Und das lässt man die Leute noch einzeln, also selber separat bezahlen. Das finde ich, ist ganz, ganz unchristlich. So, ich kann das nicht anders sagen. Und
Jetzt
wenn man
könnte
dann
man
diese
aber
Stadt.
ja auch sagen, na ja, genau dafür ist Kirchenmusik aber ja da, um Gottesdienste zu begleiten.
Ja, können Sie machen. Das ist auch genau die Haltung, die dahinter steht. Dann werden Sie aber übermorgen keine Leute mehr haben, die das singen. Weil die nämlich nicht nur Kirchenmusik singen wollen. Die wollen auch mal ABBA singen oder die wollen mal Kölsche Messe machen oder die wollen mal auf dem Pfarrfest irgendwie draußen singen. Sollen sie ja auch. Ne? Aber das kann doch nicht angehen, dass ich jetzt im Juni ein Pfarrfest mache und dann sollen wir irgendwie auf dem Platz nach der Messe irgendwie fröhliche Lieder mit der Gemeinde singen, egal was es so ist. Und dann soll der Chor das noch einzeln zahlen. Das kann doch nicht stimmen. Und ich glaube auch, dass man den Menschen nicht gerecht wird. Also wenn das Programm so eng geführt wird, werden die Leute nicht mehr kommen. Und am anderen Ende weiß ich schon von Komponisten, die sagen, für Kirche schreibe ich nicht mehr. Die führen mich ja sowieso nicht auf, weil zeitgenössische Musik immer urheberrechtlich geschützt wird. Also wenn sie Mozart singen, wenn das nicht aus einer Spezialausgabe ist, ist das ja abgedeckt. Der ist lange genug tot. Aber alles, was neue Musik ist, das betrifft Leute wie Ruchama, wie Martin Lonkwich, also Menschen hier aus unserer Generation betrifft die alle gleichermaßen, die sagen, ich komponiere doch gar nicht mehr für Kirche. Das wird zu einer massiven sozusagen einer Verarmung führen. Ja. Das find ich fatal. Ja. So.
Merken Sie das schon? Merken Sie schon was davon? Zum Beispiel, wenn Sie sich jetzt Ihren Jugendchor angucken, St. Rochus. Toller Chor, 91 haben Sie den gegründet, 35 Mitglieder, richtig starker Chor, leistungsfähiger Chor seiner Art in Köln. Wie geht's dem im Moment?
Ja, mit dem habe ich jetzt im letzten Jahr ein großes Musical-Uraufgeführt mit einem Orchester. Das haben wir alles selber bezahlt. War mir wichtig, das zu tun. Ich finde das nicht in Ordnung, aber wir haben es gemacht, weil ich den Jugendlichen neben der Musik, die wir für die Kirche machen, also für den liturgischen Vollzug, auch was bieten muss, wo ich sie abhole mit dem Musik, die sie gerne machen wollen. Wir haben bei einem Jugendchortag, der vor einigen Jahren in der Musikhochschule organisiert wurde von uns, mal eine Umfrage gemacht. Da waren 770 Rückmeldungen. Da wurde gefragt, was singt ihr derzeit und was würdet ihr gerne singen? Und das war sowas von eindeutig, dass die Leute viel lieber auch mal gerne ein bisschen mehr Pop, Rock, Filmmusik, Soul und sowas singen wollten, anstatt nur NGL oder nur TC oder sowas. Und wenn man die Menschen da nicht abholt und ernst nimmt und mitnimmt, ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Da kommt ja alles andere noch dazu. Also wir müssen jetzt nicht über Autoritätsverlust, Missbrauchsskandal und so sprechen, Erscheinungsbild von Kirche, kümmern um den Bereich Jugend. Das kommt ja noch dazu. Und das finde ich ein Signal, das ist so kurz gedacht. Wir können irgendwie bundesweit, wie weiß ich, 3 Millionen sparen vielleicht. Aber wir haben irgendwie 1 Million Sänger und Sängerinnen, die jetzt wirklich, die Aktiven, und das finde ich das besonders Schlimme, die fühlen sich wirklich hintergangen, ja,
Klar, und
ausgenutzt.
es ist natürlich auch eine Riesenchance, junge Menschen noch irgendwie an Kirche zu binden, wenn der Chor eben auch die Chance auf gemischtes Repertoire bietet und, weiß ich nicht, mal einen Auftritt in der Philharmonie, in der Lanxess Arena dabei rumkommt. Ne?
Haben wir
Das
ja
zieht
gemacht.
natürlich.
Das zieht, natürlich zieht das, genau, das zieht. Genau. Und es zieht auch, wenn wir uns auf den Platz stellen bei uns. Und da waren im letzten Jahr mal so ein Mädchenkonzert gemacht, da konnten die Leute vorher per Internetvoting selber ihr Programm wünschen. Also da haben wir von I Can't Get No Satisfaction von Rolling Stones bis zu Thank You for the Music von ABBA irgendwie Grease, Dirty Dancing. Also, man konnte sich das selber aussuchen. Das Publikum konnte sich das Programm aussuchen. Mit einer Band dabei von unserer Musikschule, die Dozenten. Da hat ja die Kollekte, da waren 500 Leute auf dem Platz, aber da hat die Kollekte noch nicht mal gereicht, um die GEMA zu zahlen. Das kann doch nicht stimmen. Ja.
Das passiert ja genau auch andersrum. Also zum einen zieht sowas junge Menschen an, bringt sie in die Kirche. Andersrum, Kirchen öffnen sich musikalisch ja auch in verschiedene andere, ich sag mal, kulturelle Bereiche. Also Kirchenmusik ist ja auch gesellschaftlich bedeutsam. Auch das wird dadurch dann automatisch zurückfahren, oder was glauben
Ich
Sie, was
glaube ja.
passiert?
Ich glaube ja. Glaube ich.
Was ist
Ich sehe
Ihr
das mit
Appell an die
Sorge.
Bistümer, wenn Sie darüber nachdenken?
Ich glaube, die hatten gar kein Interesse, haben nicht darüber nachgedacht und fühlten sich jetzt ein bisschen peinlich betreten und haben dann gedacht, naja, komm, jetzt haben wir 2000 Briefe bekommen, den Sturm überstehen wir und eine Woche später spricht da kein Mensch mehr vor. Nun, wir haben die 2 Millionen eingespart. Das ist Gleichgültigkeit, Geringschätzung und sonst was. Also wenn ich mir überlege, dass das für die evangelische Kirche überhaupt kein Thema war, also das ist eine Form von Wertschätzung auch, ja. Dass wir jetzt schlechter dastehen als irgendeine Jazzkneipe in der Stadt Köln, das kann doch nicht stimmen. Ja? Ist aber gerade so.
Schauen wir nochmal auf was Positives.
Bitte,
Auch das
unbedingt.
gibt es.
Ja klar.
Ich habe gelesen, die Gesamtzahl der kirchenmusikalischen Vollzeitbeschäftigten, die ist in den letzten 10 Jahren gleich geblieben. Also man ist aber doch beim Thema Kirchenmusik insgesamt noch gut aufgestellt.
Also, das muss man jetzt wieder differenziert sehen. Es gibt, wir zählen ja nicht dauernd. Es gibt so Listen, die wir machen und die dann von den Leitern selber geführt werden. Also insofern sind die vielleicht nicht hundertprozentig aussagekräftig, aber über die Tendenz über die letzten 20 Jahre, wo wir zählen, ich glaube, 2005 haben wir damit angefangen, ist so eine Datenbank Kirchenmusik, zeigt zum Beispiel, dass die Zahl der Austritte, also die Zahl des Abschmelzens der Chormitglieder über alle Gruppen deutlich geringer ist als die Zahl der Kirchenaustritte und des Verabschiedens und der Gottesdienstbesucher. Das heißt, die Leute, die in Chören singen, sind viel, viel konsistenter bei der Geschichte dabei. Also das kann man schon feststellen. Das ist also auch nicht eine Entwicklung. Gleichzeitig hat die Zahl in den letzten 10 Jahren sogar um fast 25% abgenommen. Das hat jetzt auch mit Corona zu tun und damit,
Der
dass
Sängerinnen
natürlich
und Sänger, da sind Sie
der
gerade
Sänger,
beim,
Entschuldigung, ja
ja.
natürlich, der Sänger, jeder hat schon abgenommen. Das hat sicher auch mit Corona zu tun, weil zum Beispiel Kinderchöre. Da war das mit digitalen Geschichten und mit irgendwelche, wir stellen uns auf dem Parkdeck oder in den Park, nicht so funktioniert. Und diese Nachwuchslücke, die dann sich ja jetzt auf Jugendchor und so weiter ausweitet, die muss man erstmal wieder begründen. Also das hat auch damit zu tun, aber sicherlich auch mit kircheninternen Geschichten. Bei den Leitungen ist es schon so, dass ich da leider nicht mit Ihnen in diese positive Vorsage einstimmen möchte. Es gibt jetzt eine Untersuchung der Beschäftigungszahlen der Kirchenmusiker, der Hauptamtlichen. Also bei Nebenamtlichen müssen wir nochmal extra sprechen, denn die ist tatsächlich relativ gleich geblieben. bei den Hauptamtlichen, also bei den sogenannten leitenden Musikern, die dafür sorgen sollen, dass der Laden läuft, dass die Neben- und Ehrenamtler geschult und betreut werden. Da muss man schon sagen, ist es so, dass bis Ende dieses Jahrzehnts 40% und bis 2035 ungefähr 80% der über 50% Beschäftigten, also der wirklichen Hauptamtler, in Pension gehen werden und da kommt kaum noch was nach. Wir haben schon jetzt Stellen, die seit über einem Jahr nicht besetzt sind. Also da ist kein Kirchenmusiker mehr. Das heißt, da wird mit Vertretung der Gottesdienstbetrieb aufrechterhalten, aber die Chöre sind tot. Wenn es gut läuft, gehen die in die Nachbargemeinden, wo es noch was gibt. Aber man kann da auch merken, wie so ein Gemeindekomplex und Kirchort, will ich es mal nennen, völlig ausblutet und irgendwie nicht mehr existent ist, weil sich keiner kümmert um das Innere. Und ich glaube, das wird zunehmen. Die Zahlen der Studierenden an den Musikhochschulen ist dramatisch zurückgegangen, soweit es im
Woran
Bereich
liegt das?
Kirchenmusik.
Geht es da darum, dass die positive Identifikation mit Kirche fehlt, dass das einfach keiner mehr machen will, wenn es an Kirche gebunden ist, oder was ist der Grund?
Ja, mache ich ein ganz klares Ausrufezeichen dran. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, man kann davon nicht reich werden. Also das heißt, es gibt keinerlei Aufstiegschancen im Grunde. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, weiß ich, was ich in 30 Jahren verdiene. Und die Infrastruktur ist schwierig, die Wertschätzung ist ein Problem. Also wenn ich irgendwo Vertretung spiele, ist der Pfarrer immer ganz nett und bedankt sich. Wenn sie aber irgendwo fest angestellt sind, gehören sie zum Inventar. Und dann, ich bin froh, dass unser Pfarrer nach einer großen Geschichte schon nochmal in die Chorprobe kommt und den Leuten einfach da Danke sagt. Das finde ich völlig angemessen. Aber das muss man sich auch erarbeiten. Ich kenne viele Gemeinden, wo Seelsorgeteam, also pastorale Leute im Sinne von Pastoralreferenten, Gemeindereferenten, Seelsorger, Priester, Kapläne, seit Jahren nicht in ein Konzert gehen, was ihre eigenen Leute gerade präsentieren für die Gemeinde. Da finde ich, ist das ungehörig, sich in die Wesens hinzustellen und sagen, guten Abend, ich begrüße hier Sie als Publikum und bedanke mich hier bei den Leuten unserer Gemeinde, die Ihnen jetzt eine schöne Stunde bereiten wollen. Das gehört, also Wertschätzung ist ein weiteres Thema. Dann ist die Zahl der Kirchenmusikstudenten massiv rückläufig, weil die Leute mit dem Thema Orgel, Musik und Chorleitung in der Schule und in den Gemeinden nicht mehr konfrontiert werden. Das heißt, viel weniger Leute interessieren sich dafür, Orgel spielen zu lernen, als das noch vor 30 Jahren der Fall war, weil es kaum noch gemacht wird und weil die Zahl der Nebenamtler, die das so recht und schlecht machen oder auch nur mit Klavier oder mit Gitarre oder ich will das gar nicht schlecht werten, aber der motivierende Schub, wie geil könnte Orgelmusik sein, den findet man immer weniger und deswegen haben immer weniger Leute das Interesse, das zu machen. In der Düsseldorfer Musikschule gab es vor 2 Jahren ein Semester mit 0 Studenten, null, weil es gar keine Bewerbung gab. Köln ist jetzt die größte Europas, was halt die Kirchenmusikerausbildung angeht. Die haben, glaube ich, jetzt gerade um die 30 in allen Semestern zusammen. Davon ist die Hälfte evangelisch. Also nehmen wir mal an, ein gutes Dutzend sind katholisch, vielleicht auch 15. Ich weiß nicht genau, müsste ich nachgucken. Jedenfalls, von denen wiederum ist mehr als die Hälfte aus dem asiatischen Raum. Die wollen eigentlich nur toll Orgel spielen lernen, weil die haben vorher schon irgendwo in Tokio oder sonst wo studiert und wollen sich hier die hohen Meriten der europäischen Orgelkunst bei den tollen Professoren holen. Die haben nie vor, hier in den kirchenmusikalischen Dienst zu gehen. Das heißt, da bleiben nur 5, 6 übrig am Ende von so einem Ausbildungsjahrgang. Und von denen gehen 2 in den Schuldienst. Und ich weiß jetzt von einem Fall in Köln, genau jetzt, also vor einem Monat, einer großen Innenstadtgemeinde, der irgendwie gesagt hat, nee, ich tue mir das nicht mehr an und ist jetzt gewechselt, hatte eine tolle Kinderchorarbeit mit mehreren 100 Kindern in einer Musikschule der Gemeinde und hat gesagt, nee, also bei der Art von Wertschätzung mache ich es nicht. Also ja, das finde ich schwierig. So. Und der ist auch in den Schuldienst gegangen. Ich weiß von einem wirklich fantastischen Kollegen im Bereich Ratingen, der nach so viel Frust gesagt hat, ich mache eine neue Ausbildung als IT-Experte. So. Und das finde ich ist total schade. Also wir verheizen gerade unsere richtig besonders guten Leute, dadurch, dass die plötzlich in 18 Gemeinden Messe spielen sollen und dass irgendwie eine Generation von, jetzt muss ich ja vorsichtig sein, eine Generation von Seelsorgern heranwächst, den liturgischer Spezialvollzug in Andachten oder sonst was wichtiger ist als die Arbeit mit Menschen oder Schulen oder Kitas oder Kinderchören oder sowas alles. Das ist schwierig. Ja. Also das ist eine Gemengelage, die kommt dazu. Aber ich teile da leider Ihren Optimismus nicht. Ich glaube eher, dass wir in 10 Jahren nicht mal mehr ein Drittel der Leute haben, die sich um Kirchenmusik kümmern, von denen, die es jetzt tun. Die Ehrenamtler, die haben ja eine andere Motivation. Die müssen davon nicht ihre Familie ernähren und ihre Miete zahlen. Die machen das, weil sie Lust haben, weil sie gerade an dem Ort, in Port, sitzen und sagen, ich habe einfach einen inneren Antrieb und mache diesen Chor. Und das mache ich auch total gerne. Und wenn es eine Aufwandsentschädigung gibt, gut. Und auch wenn nicht, ich mache das trotzdem, weil mir die Leute und das Tun wichtig sind. Das ist auch was Schönes, ne? Aber das kann man nicht mehr flächendeckend betreiben.
Gibt es trotzdem was, was Ihnen Hoffnung macht? Das ist traditionell unsere Abschlussfrage im Himmelklar-Podcast, um Sie da jetzt an den Haaren wieder aus diesem Sumpf rauszuziehen.
Ich liebe meine Chöre, ich liebe die Menschen. Und wenn sie sehen, wie jetzt zum Beispiel mein Erwachsenenchor bei jedem Freuden und Leid von irgendwelchen Mitgliedern sich kümmert. Wir hatten eine evangelische Pfarrerin, die in meinem katholischen Chor lange gesungen hat. Und als sie ins Hospiz gegangen ist, sind wir immer mal wieder mit kleinen Abordnungen dahin und haben mit ihr gesungen. Das ist etwas sowas von Motivierendes. Und wir hatten Leute, die haben für ihre eigene Beerdigung Lieder, die ihnen besonders wichtig waren, aus dem Chor umgetextet und dann haben wir die gesungen. Wir hatten eine junge Frau, die einen tödlichen Motorradunfall hatte und dann haben wir da gesungen und zwar also da haben wir das letzte Stück, was sie mit uns geprobt hat, genau bis zu der Stelle gesungen, wo sie nicht mehr mit uns singen konnte. Das war ein Erlebnis da in dieser Begräbniskirche. Dafür lohnt es sich, Musik zu machen. Das ist jetzt mal das ist natürlich dramatisch, aber es zeigt irgendwie die ganz große innere Verbindung der Menschen zu dem, was sie tun. Also wenn bei uns jemand in den Chor kommt, dann wird er das nicht merken, aber es kommt sofort jemand aus seiner Stimmgruppe und kümmert sich. Der fragt nicht nach der Adresse, sondern der kümmert sich, wo kommst du denn her, was machst du denn hier, komm doch gerne mal wieder oder was hat dich motiviert. Das heißt, es gibt Kümmerer bei uns in jeder Stimme. Es gibt eine gastfreundliche Aufnahmekultur. Und alles das, was da passiert, das finde ich so hinreißend toll, neben der fantastischen Musik, dass das bleiben wird. Und sozusagen auf mich persönlich bezogen, ich habe den riesen, riesen Vorteil gegenüber vielen anderen Arbeitgebern, dass ich zwar Ostern, Weihnachten, verpflichtet bin zu singen. Ich kann mir aber in einem gewissen Rahmen selber aussuchen, ob ich halt eine kleine Orgelsolo-Messe mache oder ob ich mir jetzt aussuche, zeitgenössische Musik aus dem Baltikum zu machen, mit so Klangpercussions und Naturinstrumenten und einer völlig anderen Klanglichkeit im Chor. Da redet mir jetzt kein Pfarrer rein und ich kann dem Chor immer von neue Aufgaben stellen. Wir machen jetzt, in diesem Jahr wollen wir ein Stück machen, eines walisischen Komponisten, das hier noch nirgendwo in Köln gelaufen ist. Der hat das komponiert auf der Grenze zwischen westlicher und östlicher Musik. Ein klassisches Symphonieorchester, leider dadurch sehr teuer, plus ein orientalisches Orchester. Klassische europäische Solisten plus orientalische Solisten. Und das in einem Projekt zusammen. Dazu machen wir zwei Uraufführungen noch dazu. Eine habe ich an einen irakischen Komponisten vergeben. Da wird sich der Chor noch umgucken müssen, wenn die das singen, also mit Halb- und Vierteltönen. Und kann ich selber machen, so eine Uraufführung mit so Klanglichkeit. Ehrlich, das hat doch kaum ein anderer Arbeitnehmer. Und das ist das, was wirklich so super positiv ist. Und ob ich mit meinem Jugendchor jetzt Brüder auf den Freudiger, der Herr ist nah, da berühren sich Himmel und Erde, oder The Rocky Horror Show singe oder ein Musical uraufführe, kann ich mir selber aussuchen, wenn ich es finanziert kriege, wenn meine Leute mitmachen oder so. Und das Ergebnis ist dann, dass wir zum Beispiel mit unserem Jugend- und Erwachsenenchor im Ansingchor in der Lanxess Arena sein durften. Da oben zu stehen vor 15.000, 16.000 Leuten mit einem Riesenorchester, mit einer fantastischen Band, die übrigens auch alle aus meinem Musikschulsektor kamen, wie Dozenten, das ist schon hier so ein Herzschlag erleben. Und jeder hat das in seiner Gemeinde auf seiner Ebene, die er in der Kunst des Machbaren irgendwie pflegen kann. Denn wir verkaufen keine Eintrittskarten für CD-Aufnahmen, sondern wir machen Musik vor Ort mit den Menschen, die vor Ort sind und im Rahmen dessen, was wir leisten können. Und das ist toll. Also das motiviert mich immer wieder, trotz aller Unbill, dabei zu bleiben. Ja.
Das sagt uns Wilfried Katz, Regionalkantor in Köln. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Gerne.
Das war's Von Himmelklar anzuhören sind wir wie immer über alle gängigen Streaming-Portale, über domradio.de und katholisch.de und natürlich hört ihr uns auch auf himmelklar.de. Dankeschön fürs Zuhören. Verena Tröster ist mein Name. Bis ganz bald.